Normal moving.
Es ist Valentinstag und den Valentinstag soll man ja mit seinen Liebsten verbringen. Und das mache ich auch, denn hier ist die neue Folge Normale Möwe. Mir gegenüber mein Valentin Max Scharf, kurz daneben diagonal gesehen mein anderer Valentin Marc Hut. Und diese Folge ist unser kleines Valentinstagsgeschenk für euch, liebe Möwis. Folge 97. 1997 war ja auch ein ganz besonderes Gefühl, ne? Die Mauer war schon ein bisschen länger gefallen, wirtschaftlicher Aufschwung. Die Leute hatten keine Angst mehr vor dem Osten. Es ist toll.
1997, ein Jahr, das ich niemals vergessen werde. Ein Jahr, in dem Musik rauskam, Filme.
Ja.
Und so weiter. Weißt du, es ist einfach so ein bedeutsames Jahr. Genau wie diese Folge.
Ja.
Folge 97 steht ganz im Zeichen auch des Jahres 1997.
Ja. Wir haben auch das Mondjahr des Ochsen.
Ja.
Das merkt man schon, finde ich, jetzt, wo das chinesische Neujahr eingeläutet wurde.
Ja.
Ich fühle mich schon, der Ochse steht für Glück,
ja,
Empowerment,
natürlich.
Stärke.
Ja.
Und so fühle ich mich auch.
Ja, ich fühle mich auch bedingt so. Und deshalb finde ich das gut mit dem Ochsen. Ist auch ein unterschätztes Tier. Ich finde, es ist ein Ochse, so ein klassisches Tier, was einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt in den Medien.
Ja.
In den Systemmedien bekommt der Ochse einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Ich frage mich ja schon seit mehreren Jahren und forsche da auch regelmäßig, was
ja.
Ochsen sagen würden, wenn sie sprechen könnten. Und ich glaube, weil Ochsen halt die Kings auf der Weide sind, würden sie einfach sagen, verpiss dich von meiner Weide, du Assi. Ich glaube, Ochsen sind eigentlich... Ich glaube, Ochsen sind eigentlich sehr, sehr friedfertige Tiere, aber sagen auch mal ein Machtwort. Wie alt warst du 1997?
Acht.
Stimmt, das macht Sinn. Ich bin 4 Jahre jünger als du und ich war 4. Was hat man so mit 4 alles gemacht am Valentinstag?
Ochsen verprügelt.
Ja, Kühe umgeschubst, Ochsen verprügelt.
Was wir auf dem Land halt so gemacht haben. Kühe umgeschubst, Laternen ausgetreten.
Ja, mit Mutti Bon geraucht, die üblichen Sachen halt, ne?
Ja,
dann kam das
Mutti
Jugendamt.
Bon geraucht. Hinten auf dem Gepäckträger gesessen.
Ja.
Der erste Kuss schmeckte nach Erdbeerbowle.
Und Spucke, ja. Ja, Papa hat selbst gemachten Apfelsaft gemacht.
Irgendwann ist Kurt Cobain gestorben, davor oder danach.
Das war 94.
Ja,
ja.
Aber es hat ja so
der
Wellen geschlagen bis ins Jahr 97,
der
kann man
Impact
sagen.
War immens. Also
ja.
Auch, ich wusste mit 4, da ist gerade was los.
Da also, ist gerade was los gewesen vor 4 Jahren.
Ich hab's einfach gespürt. Weißt du, Kinder haben ja ganz feine Sensoren.
Ja.
Auch wenn sie es nicht verstehen. Sie merken, wenn irgendwas gerade vorgeht. Also die Leute, die zum Beispiel, ich war ja auch noch ganz klein, als der 11. September war. Ich habe das auch nicht so richtig gereiht und so. Ähnlich war es mit dem Tod von Kurt Cobain.
Ja.
Ich wusste, dass gerade etwas Weltbewegendes passiert.
Ja.
Meine Mutter hat die Bon weggelegt. und das wollte was heißen. Es gab ausnahmsweise Dosenravioli.
Meine Mutter hat die Bon weggelegt und ihren Dealer angerufen und gefragt, ob alles okay ist.
Ja.
Weil es einfach so ein bedeutsamer Moment war.
Ja.
Wo man sich auch mal um andere Sorgen macht.
Ja, ich finde schön, dass wir schon wieder den Valentinstag zusammen verbringen, übrigens.
Haben wir das letztes Jahr auch gemacht?
Ich glaube, das haben wir letztes Jahr. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mit dir verbracht, gefühlt. Obwohl es nur einwöchentlicher Termin ist, fühlt sich das immer so an.
Ja.
Ich meine, was ihr am Ende hört, ist ungefähr 1 Stunde bis 1:30 Stunden, aber weil wir halt einfach trödeln und faul sind, dauert so eine Aufnahme ja eigentlich im Schnitt immer so 6 bis 7.
Das stimmt. Das stimmt.
Und wenn man das dann hochrechnet, habe ich wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Zeit mit dir verbracht. Neben dazu natürlich auch unsere Freundschaft neben dem beruflichen Zweig.
Klar. Klar. Freundschaftlich sind wir ja auch sehr aktiv.
Ja.
Mit allem möglichen Kram.
Ja.
Oft schreiben wir.
Ja.
Ne?
Ja.
Und sagen so, hey, wann hast du Zeit für Podcast?
Ja.
Ja.
Was wollen wir trinken?
Was wollen wir trinken?
Hast du schon Fragen?
Ja.
Eine Idee für eine Werbung?
Ja.
Und einmal habe ich dich gefragt, ob Marc Hut gerade zu Hause ist.
Die klassischen Sachen, die man so in so einer Freundschaft so macht.
Was würdest du heute sonst machen, wenn jetzt A nicht Corona wäre und Valentinstag, also und wir würden nicht Podcast aufnehmen? Hättest du heute so ein bisschen Me-Time gehabt, Self-Love? Hättest du dir einen Bagel geholt und einen großen Latte Maschishi?
Nee, ich hätte, ich wäre vom Fernseher gesessen, hätte Bridget Jones Schokolade zum Frühstück geguckt, ja, mit einem ungefähr 2,5 Liter Eimer Ben & Jerry's,
ja,
in meiner Unterwäsche und
mit so einem fleckigen Unterhemd auch an, ne?
Genau. Und irgendwann wird die Eiscreme warm und dann trinke ich sie einfach, weil ich das Gefühl habe, es guckt keiner zu.
Und das stimmt auch. Niemand guckt zu, und weil niemand stimmt. Sieht mich.
Niemand sieht mich. Was hättest du denn gemacht?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, weiß nicht, meine Freundin ist jetzt auch nicht so, oh ja, es ist Valentinstag, wir müssen unbedingt was machen. Ich kaufe Blumen beim Aldi, ich weiß nicht, also sowas. Keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich trotzdem mit dir abgehangen und irgendwie einen Film geguckt oder so. Aber wahrscheinlich ja. Nichts Romantisches. Wir haben so, kennst du das, durch das ganze Überangebot von Prime und Netflix dauert es, bis man sich selbst geeinigt hat auf einen Film, sogar wenn man alleine ist,
ja,
dauert es immer so ewig, bis man was gefunden hat.
Und ich habe das Gefühl, es dauert fast so lange, einen Film auszusuchen, wie die Spieldauer des Films.
Ja.
Manchmal ist es auch so, ich sitze 1,5 Stunden davor, weil ich finde, ein Film, der 1:50 dauert, ist mir jetzt gerade zu lang. Ich suche lieber einen, der kürzer ist.
Ja.
Und dann dauert das aber 1 Stunde. In der Zeit hätte ich locker den längeren Film gucken können.
Ja, oder auch, ich will nur schnell was gucken, während ich was esse. Und dann hast du aufgegessen und dann hast du gerade die erste Folge Community angemacht oder sowas.
Ja.
Nee, und deswegen haben meine Freundin und ich jetzt so eine Liste, die wir einfach von oben nach unten abarbeiten. Und wenn wir jetzt heute Abend zusammen abhängen würden, dann würden wir jetzt Spun gucken, den Drogenfilm mit Jason Schwartzman.
Ja, ja.
Also romantisch wäre es jetzt nicht unbedingt. Wobei, hat auch romantische, ich meine, Brittany Murphy spielt mit, die ist auch tot. Das ist ja, auch irgendwie romantisch,
ja,
tragisch.
Romantisch. Ja.
Ja. Weißt du, Liebe ist vergänglich und Menschen sterben. Hat doch was Romantisches.
Ja, und Drogen sind geil. Wie romantisch geht's? Das ist das Valentinstags-Feeling.
Ja.
Ja.
Mit Bay zusammen Speed nehmen und Filme gucken.
Und viel zu schnelle Zooms auf die sich weitenden Pupillen.
Ja, genau. Nee, unser Valentinstagsritual ist Requiem for a Dream. Den gucken wir dann zweimal hintereinander. Beim ersten Mal ist es noch shocking, beim zweiten Mal merkt man, ja, ist gar nicht so gut, der Film.
Ja, oder irgendwas Aufbauendes. Schindlers Liste.
Oh, ja. Alles ist schwarz-weiß, nur durch der Mantel. Oh, warum ist der Mantel denn? Oh.
Oh, nein. Warum legen sie Steine da? Ach, das erfährt man am Ende, okay.
Ja. Hast du einen Lieblingsromantikfilm? Romantische Komödie, Romcom oder wirklich so ein Liebesfilm oder sowas?
Als ich mein allererstes Date hatte, da meinte ein Kumpel vorher zu mir, ey, du musst auf jeden Fall Bridget Jones Schokolade zum Frühstück gucken. Das funktioniert jedes Mal.
Und?
Ich habe es angemacht, nach einer Viertelstunde war Petting.
Aha.
Also es hat funktioniert. Dementsprechend ist hier mein Profi-Tipp. Als
du hast Bock auf Fummeln, Bridget Jones zum Frühstück.
Vor allem, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so eine Mini-Version von so einem Pickup-Artist.
ja, ganz unangenehm.
So richtig unangenehm.
Das ist die unangenehme Seite von Sex, Max. Man darf sie nie vergessen. Sie ist da, sie ist nicht immer präsent, aber wenn sie da ist, sollte man sie schnell wieder dahin treiben, wo sie herkommt.
Sex, Max ist Jäger und Sammler in einer Person.
Oh Gott.
Hilfe.
Du musst das Feld bestellen, damit die Ernte sich lohnt, weißt du?
Okay. Ja, da habe ich selbst mir gerade kurz in den Mund gebrochen.
Ja, wenn das so ein bisschen am Zäpfchen kratzt, dann weiß man, dann ist zu weit gegangen.
Das ist Comedy.
Ja, Hauptsache gegen Frauen, wa? Ja, das ist Comedy. Mein Lieblingsromantischer Film ist Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ich glaube, der heißt auf Deutsch Vergissmeinnicht, weil ich mag es immer ganz gern, wenn Jim Carrey traurig ist.
Hm.
Weil Jim Carrey ist traurig und er spielt immer lustig. Aber
das wäre dein lieblingsromantischer Film?
Ja, weil ich finde den echt schön. Und dann lieben die sich und dann gibt es Probleme. Elijah Wood ist auch irgendwie mit dabei. Ich finde das gut.
Ja, aber ernsthaft, mein lieblingsromantischer Film, glaube ich, ist Big Fish. Wie heißt er nochmal? Tim Burton.
Ja, mit Ewan McGregor. Der ist sehr schön, da muss ich am Ende weinen.
Ja, der ist wirklich richtig schön. Und da geht's halt um den Vater des Protagonisten oder des Erzählers, wenn man so möchte, der scheinbar da sein ganzes Leben lang kleine Lügengeschichten erzählt hat.
Ja.
Aber und irgendwann selber dran geglaubt hat, dass das alles so war.
Ja.
Und seine Lügen bauen halt auf seiner unendlichen Liebe zu seiner Frau auf.
Ja.
Und Den Rest müsste man sich anschauen. Ja. Das ist wirklich unfassbar schön gemacht.
Ich habe am Ende so doll geweint, ich habe da noch zu Hause gewohnt. Da war ich irgendwie so 17, 18 und ich musste so doll heulen, dass meine Mutter aus dem oberen Stockwerk runtergegangen ist in mein Kinderzimmer, weil sie dachte, ich hätte mich irgendwie verletzt oder so, weil ich so rumgeheult habe.
Ich habe den Film auch sehr oft gesehen.
Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Eigentlich echt eine gute Sache, mit dem mal wieder zu gucken.
Ja. Ja, ich habe letztens geschaut, ob man den irgendwo kaufen kann, aber der kostet überall auch irgendwie so ein Zehner digital. Und da denke ich immer so, das ist mir nicht wert und leihen will ich den nicht, weil ich hätte ihn schon ganz gerne dann auch.
Ja, hast du noch DVDs?
Ich habe welche, aber ich kann mich nicht wirklich dran erinnern, weil ich das letzte Mal eine geschaut habe.
Ja, ich habe mir die Originalversion von Utopia habe ich mir mal gekauft. Weil die gibt's nirgendwo im Netz und ich finde das immer blöd, wenn man dann so ein 14-Tage-Abo bei Prime oder sowas abschließt für einen Sender, wo du nur das gucken möchtest. Mhm. Und dann ist das angekommen und dann ist mir ein großer Fehler aufgefallen. Ich habe keine Möglichkeit, DVDs abzuspielen und bis dann das externe Laufwerk da war, hat's auch noch mal eine Woche gedauert.
Ja.
Aber kann ich sehr empfehlen. Ich finde das Original sehr, sehr gut.
Ich weiß nicht, was das ist. Utopia?
Ach, geht so um Verschwörungstheorien, bisschen Gewalt, sehr britisch, sehr coole Szenen. So ein bisschen gefilmt, Wes Anderson-Style, echt schockt.
Okay.
Schockt doll, kann ich echt empfehlen.
Schockt doll.
Ja, schockt mega doll, in meinen Mund rein. Alter, hammergeil. Britische Serien im Allgemeinen, immer sehr, sehr geiler Humor.
Ja, herzlich willkommen zum großen Köhnchen-Filmsalon.
Oh, wollen wir, also wenn es nach mir geht, ich bereite gerne mal die große Filmfolge vor. Mit Rezension und Kritiken von Dr. Hinner Köhn, die fundiert, aber nicht richtig sind.
Alles, was ihr nie über Filme wissen wolltet.
Ja, insbesondere mein Geschmack. Wir sind ja schon öfter mal aneinander geraten, was sowas angeht, weil ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass Tenet ein furchtbarer Film ist.
Ich finde ihn mega.
Ja, aber hey, so gehen Geschmäcker auseinander, aber ist ja auch okay, weil ich weiß, dass ich recht habe.
Nee, ich finde den mega, weil ich durch verschiedene Media-Outlets weiß, dass jeder Film von Christopher Nolan super ist.
Ja, ja. Ist auch immer toll, wenn sowas unanfechtbar ist, ne?
Ja.
Das ist genau wie, dass alle Alben von den Red Hot Chili Peppers, auch die neuen, immer noch gut sind.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist halt so der Punkt. Nur weil Christopher Nolan einen Film macht, heißt das nicht, dass er gut ist. Insbesondere nach Inception hatte ich das Gefühl, alle Filme, die darauf gekommen sind, waren so, hey, Inception haben nicht alle verstanden. Zeig am besten alles 4-5 Mal, damit die Leute es auch wirklich schnallen.
Das ist eher so wie so bei so Bands wie Radiohead. Oder wenn Jay-Z jetzt eine neue Platte machen würde, mal ein anderes Genre zu gehen, dann würden eher A, alle drauf warten und B, wenn es kommt, wären alle total begeistert.
Ja.
Egal wie es ist. Selbst wenn es weird ist und man sich's kaum anhören kann, dann ist es irgendwie genial.
Ja, ja, genau. Voll, voll. Das ist auch diese Tokotronic-Regel im Journalismus. Niemand sagt was Schlechtes über Tokotronic.
Oder und über Radiohead.
Und dann wirst du halt gesteinigt. Dann zerren dich Linus Volkmann und alle anderen namhaften Musikjournalisten zerren dich auf die Straße und köpfen dich feierlich und tragen deinen Kopf auf einem Stab durch die Gassen von Kreuzberg.
Das würde ich gerade bei Linus Volkmann sehr gerne sehen.
Wobei, ich glaube, der mag Tokotronic auch nicht. Den nehme ich mal raus. Er ist der Einzige, der es geschafft hat, das einigermaßen so zu verpacken, dass er nicht gelüncht wurde.
Apropos Sachen so verpacken, dass man nicht gelüncht wird, probieren wir das doch direkt mal aus mit Folgendem.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Hinner Köhn, ein Mysterium. Ich studiere diesen Mann bereits seit einigen Jahren und ich bin sehr froh, dass ihr, liebe Möwis, mir dabei folgen wollt. Hinner Köhn ist ein sehr liebevoller Mensch, auch wenn er dabei mehr Frauen enttäuscht hat als die Verfilmung von 50 Shades of Grey. Aber das soll nicht der Maßstab sein, schließlich ist seine Profession eine andere. Hinner Köhn ist für Comedy das, was fettes Brot für Gangster-Rap sind. Ein nötiges Beiwerk. Also kommen wir der Wahrheit heute gemeinsam näher. Was treibt ihn an, diese Dampfmaschine des Mittelmaßes? Was macht ihn glücklich, diesen Tieftaucher im Untergrund? Und was können wir vielleicht vom Nickelback des Poetry Slams lernen? Finden wir es heraus bei den viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen. Hinner Köhn, bist du bereit?
Also ganz kurz, Nickelback des Poetry Slams nehme ich an. Aber man darf nicht vergessen, fettes Brot ist immer noch eine der ersten Gruppierungen in Deutschland gewesen. Ne? Also ohne hätte es Hafti gar nicht gegeben.
Glaube ich auch.
Also prinzipiell bin ich der Grund, warum Felix Lobrecht heute so groß ist.
Ja, kann man so sagen.
Ja. Ich habe Comedy erfunden. 1989, da war ich noch nicht auf der Welt, aber da hatte ich Comedy schon erfunden.
1994, weil deine Geburt war ein echter Joke.
Okay, komm, gib ihm.
Hedek, man sagt ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Im Englischen sagt man sogar quit while you're ahead. Wer hätte aufhören sollen, als es am schönsten war?
Du meinst immer so nach dem Motto, auf dem Zenit aufhören ist eigentlich immer das Beste, ne?
Ja, weil es gibt ja so ganz viele Karrieren, die so ihren Höhepunkt hatten, geliebt von allen.
Ja.
Und dann war so das Meisterwerk erreicht.
Ja.
Und dann ging die Geschichte aber leider noch weiter.
Ja,
also
ja,
da hätte sie halt aufhören sollen.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich, also da gibt es halt so viele Menschen. Ich denke als allererstes an Thomas Gottschalk aus gegebenem Anlass.
Ja, daran habe ich auch gedacht, weil Thomas Gottschalk, lebende Legende, zieht nach Miami.
Und dreht vollkommen ab.
Nee, zieht nach Miami, ist ein paar Jahre verschwunden, alles geil.
Ja.
Weißt du, so, alle reden
genießt
immer
über. Genießt seinen Ruhestand halt.
Genießt
einfach.
Seinen Ruhestand, alle reden über Thomas Gottschalk, als wäre er ein Relikt aus einem Fernsehen aus besseren Zeiten.
Ja.
So nach dem Motto, nach ihm ging alles bergab.
Ja.
Und dann denkt er sich aber ein paar Jahre später, nee, warte, ich mach doch weiter.
Ja.
Macht eine Frühabendshow, die richtig doll in die vor die Hunde geht. Macht einen Buchclub, moderiert dann wieder eine Sendung im SWR, Radio. Und irgendwie denkt man so, ich habe nicht das Gefühl, dass es hier bergauf geht. Und auf einmal sitzt er in einer Talkshow und sagt halt sowas wie, du, ich habe mich auch mal schwarz angemalt als Jimi Hendrix verkleidet. Ja, ja. Und jetzt weiß ich echt, wie sich schwarze Menschen fühlen.
Es ist halt auch wirklich schade, weil, was du schon meintest, Thomas Gottschalk, Frank Elstner, also beides Moderationskoryphäen des deutschen Fernsehens. Ja. Frank Elstner hat bloß irgendwann geschnallt, nee, ich mach das lieber mal nicht weiter. Also auf jeden Fall nicht mehr in dem Rahmen.
Ja.
Und überlass das Feld quasi den jungen Leuten. Das ist
ja, der hat ja so eine Moderationsschule und arbeitet weiterhin irgendwie an Fernsehkonzepten, meine ich. Mhm. Aber so, der hat sich halt gedacht, ich habe alles gemacht, was ich machen kann.
Ja.
Ich habe Wetten, das erfunden. Ich habe Verstehen Sie Spaß erfunden. Es reicht doch auch.
Ja, wer ist er? Aurel Merz war auf dieser Schule.
Mhm.
Also nur als Fun Fact. Und das hat mir unser Kumpel Johannes Flöhr hat mir erzählt, er hat sich da beworben und ist irgendwie eine Runde weitergekommen, wurde dann aber nicht genommen und dann hat hat ihn Frank Elstner persönlich angerufen und meinte, leider hat es nicht geklappt.
Oh ja.
Und das
war
kein vorinstalliertes Gespräch oder so. Das fand ich schon sehr cool.
Ja.
Fand ich schon einen sehr coolen Move. Zurück zum Thema. Thomas Gottschalk, alles falsch. Also wie er sich selbst quasi gerade im öffentlichen Fernsehen zerstört. Er macht sich selbst gerade kaputt. Er macht seine Legende, sein Manifest einfach selbst kaputt.
Ich hätte zum Beispiel Angst davor.
Da braucht man nicht mal MeToo.
Ich hätte zum Beispiel Angst davor, dass Stefan Raab wirklich, wirklich zurückkommt.
Ja.
Weil für mich, ich war früher echt großer Fan. Also auch so, also vor allem von TV Total. Dann die letzten Jahre hat man irgendwie gemerkt, hat keinen Bock mehr.
Ja.
Aber davor war es einfach halt fucking genial so. Und dann diese ganzen Sendungen, gut, er hat es dann ein bisschen ausgereizt, aber auf was für Ideen er gekommen ist und was für Entertainment er im deutschen Fernsehen gemacht hat, hat er sonst irgendwie niemand gemacht. Und der ist dann ausgestiegen, wo jeder gesagt hat, hey, du hast doch die bestlaufendsten Shows ever. Warum hörst du denn jetzt auf? Ja, hör einfach auf. Mehr geht nicht.
Stefan Raab, seine Freundin Estefan, der hat es komplett richtig gemacht, weil der hat ja so super früh halt in alles rein investiert und irgendwann hat er für sich selbst gemerkt, okay, jetzt ist over mit meiner eigenen Bühnenperson, aber ich produziere und führe hab immer noch alle Strippen in der Hand. So,
ja,
er ist komplett die Hintergrundperson. Voll geil. Noch eine Person, Jan Ullrich. hätte man vielleicht gar nicht erst aufs Fahrrad setzen sollen. Jan Ullrich hat auch den Zenit ein bisschen übertrieben, aber das ist natürlich auch dieses Promi-Ding mit Drogen und bla bla bla. Ne? Das ist alles sehr gefährlich. Man sollte immer sehr gut reflektieren können. Harald Schmidt hat es auch gut gemacht, finde ich. Der ist ab und zu nochmal, irgendwie taucht er nochmal auf,
Glaube, der hätte halt gerne weiterhin eine Sendung, wenn irgendjemand Interesse daran hätte, das zu schauen oder genug Leute Interesse, dann hätte er eine Sendung. Aber der ist einfach in Würde einfach gealtert, finde ich.
Ja, also, Otto Waalkes auch.
Ja, auch. Otto Waalkes, ich finde halt dann auch seine alten Sachen jetzt halt schwierig, ne?
Ja, viel auf jeden Fall. Otto Waalkes, weißt du, diese Liste ist ewig lang. Und wir sind gerade mal bei deutschen Prominenten.
Ja, wir sind gerade mal bei deutschen Männern.
Ja, ja, ja.
Ja, es ist einfach zum Beispiel meine Lieblingsband Oasis. Da wünschen sich ja auch Millionen Menschen auf der Welt einfach, dass sie eine Reunion machen.
Ja.
Und ich denke mir so, nee, also bitte macht nicht noch, also spielt gerne noch mal eine Tour, Ja. Aber macht auf gar keinen Fall noch eine Platte.
Ja, das geht eh in die Hose.
Ja, das wird nicht geil. Also auf gar keinen Fall wird das geil. Macht es einfach nicht.
Ja.
So. Und das wird, irgendwas in mir wünscht sich das natürlich, aber irgendwas in mir möchte auch den Mythos nicht zerstören. Wenn jetzt halt die nächste Platte kommen würde und die wäre scheiße, dann wäre das Ganze auch für mich wieder so real. Vielleicht ist, ich habe die in den letzten 10 Jahren, ist ja auch so doll vielleicht meine Lieblingsband geworden, weil die auch nichts Neues mehr rausgebracht haben. Ja. Weil die auch irgendwie nicht mehr getourt sind und ich mir das angucken konnte und das scheiße finden konnte.
Ja. Wer es da wieder gut gemacht hat, Paul McCartney. Der hat ein sehr geiles Solo-Projekt auf die Beine gestellt, das sich echt gut hören lässt. Ist jetzt nicht so ist nicht so mega heftig, aber voll in Ordnung.
Ja, ich finde bei Paul McCartney immer die Sachen, der bringt ja regelmäßig Alben raus.
Ja.
Die hört man sich an, das ist so, ja, ist cool, ist gut gemacht. Reicht, wenn ich es einmal höre.
Ja.
Aber es ist irgendwie cool. Sind jetzt nicht mehr die Beatles, aber es ist auch irgendwie einfach gute Popmusik. Und du merkst halt einfach, der ist immer noch einfach sehr guter Songwriter. Aber das war's, also. Haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, aber es ist einfach, der macht einfach weiter, weil er Bock drauf hat. Ich meine, für die Kohle macht er sicher nicht.
Machen wir mal weiter mit mit der holden Weiblichkeit. Nina Hagen.
Ja, Nena.
Nena, wäre auch der nächste gewesen. Nena, ja. Nina Hagen. Es geht, ja, also warum muss man das immer selbst bei sich dann so ausschlachten?
Ja.
Also ich verstehe das schon, weil man hat natürlich irgendwie eine Bühnengeilheit, deswegen ist das ja überhaupt alles passiert. Aber lieber dann aufhören, wenn es am schönsten ist und dafür in Würde altern und irgendwann sterben.
Ja, und bitte zu allem Möglichen, was eine Verschwörungstheorie sein könnte, die Fresse halten.
Ja.
Also so Leute wie Nena, ey, sorry, also das geht halt nicht in einer weltweiten Pandemie, da irgendwie deine Meinung als Popstar irgendwie breitzutreten. Das ist wirklich, das interessiert kein Schwein.
Till Schweiger. Ey, aber ganz kurz, dazu muss man aber auch nochmal so eine kleine Verteidigung vielleicht nochmal heranführen. Man selbst weiß ja gar nicht, dass es gerade am schönsten ist. Wir reden ja über Karrieren, die dann weitergegangen sind und da merkt man erst, ah, okay, deswegen ist es kacke geworden.
Ja.
Ich meine, wie furchtbar wäre es, wenn wir beide mit normalem Möwe unseren Zenit von einem halben Jahr hätten und jetzt die ganze Zeit weitermachen.
Ja.
Oder was ist, wenn zum Beispiel, ja, Hinak, du hattest die Premiere von deinem Soloprogramm und das war der Zenit, du solltest jetzt aufhören. Wie scheiße wäre das denn? Das weiß man ja in dem Moment nicht. Vielleicht ist es jetzt gerade der schönste Moment und eigentlich sollte man aufhören, aber man macht immer weiter, weil man sich an diesen letzten Halm so festkrallt.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen das Ding, glaube ich, wo ich eher bei Paul McCartney zum Beispiel bin, wo ich so denke, ja, es interessiert vielleicht nicht mehr so super viele Leute, wie irgendwie vor 40 Jahren oder so, aber es ist nicht schlecht. Der Typ, man merkt offensichtlich, der Typ hat richtig Bock da drauf, der hat Spaß da dran.
Ja.
Und sei ihm doch gegönnt. Also, weißt du,
ja.
So, wenn wir das hier machen und es hört keiner, aber wir haben super Bock drauf, dann ist es doch auch in Ordnung.
Ja.
Oder wäre es auch in Ordnung.
Also, genau, man darf halt nie das Gefühl haben, dass es gerade reine Geldmache und Selbstgeltung, sagt man das so? Du weißt, was ich meine.
Ja.
Dann ist es halt irgendwie redundant und dann ist es auch scheißegal. Wenn die Leute aber wirklich mit Spaß dabei sind und Paul McCartney zum Beispiel sagen würde, ey, es macht mir einfach richtig Bock, Mucke zu machen und ich spiele halt in Locations, wo maximal 90 Leute reingehen, hey, voll cool, mega nice.
Ja.
So, aber wenn er jetzt sagt, nee, ich habe mir eine Insel gekauft und da fehlen mir noch 2,5 Millionen, deswegen gehe ich jetzt nochmal auf Stadiontour, finde ich das immer so ein bisschen eklig.
Ja. Ja, da hatten wir ja schon mal drüber geredet, über die Band Wheatus, die den Song Teenage Dirtbag gemacht haben und die im Molotow in Hamburg gespielt haben. Und es war nicht ganz ausverkauft.
Ja.
Und wo man sich so denkt, so, ja, ey, ihr habt 2001 ein Nummer-1-Hit gehabt und spielt irgendwie halt 20 Jahre später halt irgendwie vor 300 Leuten irgendwie in Deutschland. Ist es nicht auch ein bisschen peinlich? Hä? Nee, die haben halt richtig Bock da drauf. Die freuen sich mega doll, dass sie Freunde seit 20 Jahren sind und um die Welt fliegen dürfen und vor 300 Leuten Konzert spielen
dürfen. Dass die auch überhaupt noch Musik machen, ne? Und außerdem muss man dazu nochmal sagen, klar, es war Nummer 1 Hit, aber dass der Kultfaktor, ich meine, die meisten Leute, die bei diesem Konzert waren, kennen wahrscheinlich 90% des Outcomes von dem überhaupt nicht.
Ja.
Die gehen halt wegen Teenage Dirtbag hin und dann ist es halt einfach trotzdem ein nettes Konzert. Am Ende spielen sie den Hit nochmal.
Ja.
Alles voll cool.
Ja, mega.
Find ich süß. So, Fool's Garden, die Band, die Lemon Tree geschrieben hat, auch ja riesiger One-Hit Wonder, die spielen ja immer noch in Siegen, ab und zu mal in der Kneipe.
Ja, die spielen auch so Volksfeste und so ein Scheiß.
Ja, aber
oder
wieso nicht,
wenn es den Bock bringt,
ist doch voll okay.
Ja,
außer, total. Es wird halt immer sehr schnell unsympathisch. A, wenn es wirklich richtig scheiße wird, weil die ganze Zeit versuchen, sich neu zu erfinden. Und es geht, also wie dieser Song von Nena mit den Atzen, Strobopop. Da wusste man schon, nee. Nein, nee, Nena, hier, hör auf.
Hier passiert gerade was Schlechtes.
Ja, genau, genau. Und ja, diese Liste kann man endlos weiterführen. Wir waren jetzt echt mit Fokus wirklich auf Deutschland, ein paar Ausflüge. Und also gerade bei Amis gibt's auch nochmal ganz, ganz viele, ne?
Klar.
Auch das mag, also, und auch verschiedene Aspekte, ne? Dass Mark Wahlberg sich nie zu seinen Hate Crimes geäußert hat und so ein Kram.
Ja.
Das ist ja auch mega unangenehm und trotzdem spielt er immer den Boston Cop, der ja dann die ganze Zeit schießt und ab und zu einen Flottenspruch
hat. Ja,
aber
bei ihm hat man ja nicht das Gefühl, so er hätte am Zenit aufhören sollen, sondern bei ihm hat man ja eher das Gefühl, er sollte sich mal mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen.
Genau, ja, das stimmt. Das stimmt.
Weil im Zweifel habe ich eher bei Mark Wahlberg gerade das Gefühl, der wird immer berühmter.
Ja.
Also er wird
ja
immer populärer.
Johnny Depp sollte auch aufhören, Mitte 40-Jährige zu spielen, die ein bisschen freaky sind, weil er ist mittlerweile einfach echt ein verbrauchter alter Mann und hat viele Probleme und sollte sich darum mal bitte kümmern. Wirklich.
Ja, ich schreibe ihm später mal eine Mail.
Ja, mach das mal. Lieber aber, Johnny, ich hoffe, du kannst Deutsch.
Aber bis dahin würde ich sagen, nehmen wir mal eine kleine Verhebung ein, oder?
Ja, ja, sehr gern.
Wir hören einmal ganz kurz den Jingle.
Howdy.
Ah. So, damit kommen wir zu Frage Nummer.
Das war Werbung. Vielen Dank, Helbing. Vielen Dank fürs Sponsoring. Helbing.
Ah, okay. Stimmt, stimmt. Damit kommen wir zu Frage Nummer 2.
Jachmann.
Jachmann. Jeden Tag entscheiden wir uns ja irgendwie dazu, Rücksicht zu nehmen, auf andere zu achten und freundlich zu sein.
Ja.
Weil wir es wollen und manchmal auch, weil das von uns erwartet wird. Ich weiß nicht, warum ich die Fragen heute so ausformuliert habe und dann auch so vorlese. Wann musstest du mal freundlich sein, hast dich selber aber dabei super unwohl gefühlt?
Ganz kurz, wie du diese Frage stellst, ist ein bisschen wie Matheaufgaben, schriftliche Matheaufgaben.
Jonas hat 78 Ananas. Warum?
Ananesse. Er wirft 2 auf seine Schwester, die fällt unglücklich und bricht sich das Genick. Welche Farbe hat seine Boxershorts?
Und wie viel Uhr ist es?
Okay, nochmal, sorry. Eine Situation, wo ich freundlich war und mich dabei aber unwohl gefühlt habe, weil ich es eigentlich nicht sein möchte.
Ja, also so gesellschaftlich ist es halt, wäre es halt einfach super unangebracht gewesen, jetzt hier einfach so zu sein, wie dein Inneres es reflektieren würde. Stattdessen hast du dich dafür entschieden, das Richtige zu tun und warst aber so, oh Gott, nein, cringe, ich will das nicht.
Ja gut, also das ist eigentlich ein Großteil von sozialen Interaktionen bei größeren Menschenmengen, oder? Also
ja,
the whole point of Poetry Slam ist genau dieses Gefühl. Da sind ja viele Leute bei, die ich cool finde, die ich gerne mag, aber es sind bei Weitem nicht meine Freunde. Und dann hat man immer diese Smalltalk-Sachen,
ja,
wo man freundlich ist und sich nach einer halben Minute schon so denkt, boah, du interessierst mich ja wirklich überhaupt nicht. Aber dann, weißt du, dann baut man das immer so weiter auf und nach 5 Minuten sagt man, hey, ich muss einmal nochmal kurz auf Toilette,
ja,
oder sowas. Und dann geht man raus und raucht 5 oder so.
Ich habe auch so ein bisschen an so Arbeitskontext gedacht.
Mhm.
Wenn man so wirklich komplett anderer Meinung ist als die Chefetage.
Ja.
Und aber so das Gefühl hat, alle meine Argumente sind hier jetzt gerade auch irgendwie nicht angebracht, auch wenn ich offensichtlich recht habe.
Ja.
Je mehr ich diskutiere, desto wackeliger wird mein monatliches Einkommen.
Ja, es gab 2, 3 Situationen, wo ich auch mal auf den Tisch gehauen habe und dann gesagt habe, nee, stimmt, wir machen das genauso, wie du gesagt hast.
Ja, und das war mein letzter Tag in der Tankstelle.
Nee, aber es ist immer ganz geil, weil auch, also es sind ja alles Menschen so, und wenn man dann irgendwie mal auf den Tisch haut und irgendwie zum Beispiel sagt, oder nicht mal auf den Tisch hauen, sondern einfach so, ey, ich komme mit der Aufgabe gerade nicht klar, kann ich bitte Hilfe bekommen? Und das hatte ich einmal mit einem Vorgesetzten von mir, und der meinte, ach so, ja, kein Problem, dann mache ich das. War aber mega angepisst davon.
Ja.
Und dann nach so 5 Minuten, guck mal, habe ich gemacht, war gar nicht so schwer, oder? Oder? Ganz, ganz unangenehm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ja, solche Situationen gibt's halt wie Sand am Meer, wo man halt freundlich ist, weil es sich gebietet.
Ja.
Weil man auch gerade vielleicht nicht so den Platz dafür hat. Also wenn jemand auch zum Beispiel emotional aufgewühlt ist oder wütend oder irgendwie sowas, wegen irgendeiner Sache. Und da dann gegen anzugehen, ist in den meisten Fällen, gerade wenn es dann vorgesetzte Person ist, ist das nicht so klug. Und meistens
ja
kommt auch am Ende nichts Gutes bei raus.
Hattest du so eine Situation vielleicht schon mal so in einem Großbereich Dating vielleicht. Also wenn vielleicht ein anderer Mensch auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ey, ich finde dich richtig toll und ich glaube, das mit uns könnte was werden. Und du warst einfach so, okay, jetzt muss ich freundlich sein.
Ja, aber dann habe ich immer freundlich und bestimmt abgesagt. Also es war schon immer eher so der Punkt von, hey, das ist voll nett, ich fühle mich sehr geehrt, aber sorry, nee, ich glaube, das wird nichts.
Aber du hast dich bedingt unwohl dabei gefühlt. Also es war jetzt nicht für dich so, dass du gedacht hast, ich fühle mich gerade super unwohl, aber ich bin trotzdem nett.
Ja, also es war halt schon so, ich finde halt eh immer komisch, wenn Leute sowas machen. Also das ist halt nochmal der andere Punkt. Aber ja, also warum sollte man da nicht freundlich sein? Warum sagt man, also das ist ja einfach... Ich weiß, ich habe in irgendeiner Folge mal gesagt, es wäre eigentlich geil, wenn alle immer komplett die Wahrheit sagen würden, aber in dem Moment erscheint es mir halt einfach überflüssig zu sagen, nee, sorry, du bist überhaupt nicht mein Typ oder ich finde dich langweilig, deswegen wird das auf jeden Fall nichts mit uns. Das ist halt überflüssige Verletzung der Person gegenüber. Warum sollte man das machen? Was ich aber mal gemacht habe, ist, ich habe ein Tinder-Date durchgestanden, 2,5 Stunden in der Kneipe, das, wo ich nach 5 Minuten schon das Gefühl hatte, oh, ich will das nicht, das ist ganz schlimm. Und ich habe es trotzdem dann halt durchgezogen, war freundlich, interessiert, habe sie sogar noch bis zu ihr nach Hause gebracht und bin dann nach Hause und habe dann geschrieben, ja, ich glaube, das wird mit uns nichts. Aber ich habe diese 2,5 Stunden durchgezogen. Obwohl das in meinen Augen wirklich Zeitverschwendung war, weil relativ klar war, okay, wir werden nicht mal Freunde. Wir sind überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, aber trotzdem, warum soll ich der Person dann sagen, also ich glaube, eigentlich ist der Konsens da, dass man sagen kann, ey, sorry, aber ich glaube, für mich funktioniert das hier nicht, ist vollkommen in Ordnung, aber dafür bin ich einfach zu nett oder zu weich und habe zu viel Angst vor den Konsequenzen. Ich möchte nicht das Arschloch sein.
Klar. Ich glaube, so eine gute Antwort ist, wäre natürlich optimalerweise stimmt das natürlich, wenn man sowas sagt.
Ja.
Aber wenn es gelogen ist, funktioniert es auch. Sozusagen sowas zu sagen wie, sorry, aber ich bin gerade emotional woanders.
Ja, ist schön.
Weil das lässt super viel Spielraum, aber die andere Person weiß, ja, okay, da ist nichts zu holen.
Ja. Ich meine, also am Ende kann man doch eigentlich sowas festmachen wie bei Meetings. Ich meine, ein Date ist ja nichts anderes als ein Meeting, wo es um Körperlichkeit geht.
Ein Date ist nichts anderes als ein Meeting.
Es gibt einen Plan. Also ein Meeting machst du im Endeffekt ja auch genauso aus, dass du irgendwie, also ist auf jeden Fall eine gute Taktik zu sagen, hey, ich habe nur eine Stunde Zeit, dann habe ich mein nächstes Meeting. Ja. Und wenn das Meeting gut ist und sehr ertragreich, dann sagst du, ja, nee, wir sind gerade so gut am Arbeiten, ich verschiebe das andere, das macht keinen Sinn, wir müssen das jetzt heute fertig kriegen. Ja. Und genauso musst du es beim Date machen.
Der Zoom-Call ist nach 40 Minuten vorbei, aber komm, wir hängen noch einen dran.
Genau. Ja, und deswegen genau dasselbe muss man halt eigentlich auch bei Dates machen, dass man sagt, ey, voll cool, dass wir es geschafft haben, heute uns so zusammenzufinden, ein paar Bierchen können wir trinken, aber ich habe nachher noch ein Treffen, da muss ich leider hin, ist von der Arbeit. Und wenn das Date dann gut ist, einfach zu sagen, weißt du was, scheiß drauf, du bist die Frau meines Lebens, ich sag das ab, ist mir egal. Weil es ist ja eh erlogen. So, es wird ja die Ausrede, nee, sorry, ich kann heute doch nicht, muss spontan arbeiten, funktioniert. Niemand kann es dir beweisen, dass es nicht so ist.
Ja.
Und selbst wenn die Arbeit von zu Hause ist, in Jogginghose.
Ja. Und die Arbeit ist vielleicht ein paar Folgen Friends gucken. Family Guy auf Netflix zu gucken.
Ja, und ein paar Bierchen in seinen Korpus zu schütten. Ja, aber wieso nicht? Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine freundlichere Art und Weise von, sorry, ich finde dich nicht gut.
Ja. Ja, finde ich auch.
Ja.
Dritte Frage. Was hast du schon mal gemacht, von dem du jedem anderen abraten würdest?
Guter Punkt. Wir hatten das einmal schon mal aus bei Dover. Eine Sache, die ich sehr bereue, ist, dass ich einmal betrunken Auto gefahren bin. Das habe ich ja schon mal sehr ausgebreitet.
Ja.
Da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr Sachen. Was ich mal gemacht habe, mit der Ex-Freundin in Urlaub fahren, ist keine gute Idee. Man geht als emotional gebrochene Person aus dem ganzen Ding raus.
Ja.
Insbesondere, wenn man sich die ganze Zeit denkt, aber wir sind doch im Urlaub. Du liebst mich doch jetzt wieder, oder?
Ja.
Oder?
Ja. Ich dachte, wir machen das, weil du auch glaubst, das könnte doch funktionieren.
Nee, das war einfach nur ein geiler Urlaub in Amsterdam für lau. Und ehrlich gesagt, ich würde es auch machen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht weiterempfehlen würde.
Wenn wir einfach ein paar Tage miteinander verbringen, dann siehst du doch, dass es hier eigentlich gut ist, dass es weitergehen muss.
Ja. Ja, schon. Das war mein Gedankengang. Und ihr Gedankengang war, nice.
Geil, Amsterdam.
Hä, 5 Tage über Silvester, Hammer, mega geil. Und du lädst mich zum Essen ein? Ja, ich habe ein extra schönes Restaurant. Ich lade dich ein, das ist auch ein bisschen teurer, weil ich habe auch Geld und wir werden es irgendwie wieder zusammen schaffen, oder? Nice, you make nice, richtig geil, schlemmen.
Nice, you make nice.
Ja, also ich verstehe die andere Seite zu 100%, sagen wir es so. Ja. Aber lasst euch nicht ausnutzen, Kinder. Auch zu dem Punkt, toxische Beziehungen erkennen, auf Freunde hören und beenden, ist auch eine Sache, die ich jetzt oft genug durchgemacht habe und sagen muss, das hat sich, der ganze emotionale Stress hat sich am Ende irgendwie gar nicht so gelohnt. Ich bin auch nicht erwachsener dadurch geworden. Ja. Ich bin einfach nur kaputter.
Ja.
Weißt du, ich bin wie so ein Stofftier, das man zweimal zu oft in der Waschmaschine hatte, weil es in den Dreck gefallen ist.
Vielleicht ist das ja
auch... Es wird nicht kuscheliger.
Vielleicht ist das ja auch erwachsen werden, kaputter werden, gebrochener, skeptischer gegenüber guten Dingen.
Ja. Oh, das ist jetzt der philosophische Touch der heutigen Folge.
Ja, weil ich denke so, das ist doch der die kindliche Offenheit gegenüber allem, gegenüber dem Erwachsenen, naja, das würde eh nichts.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, Erwachsenwerden hat auch einfach wirklich viel damit zu tun, dass der Charakter sich aus Niederlagen und Erfolgen ja erst formt. Und am Anfang ist man ja einfach nur ein, weißt du, man ist ein Wurm am Anfang, man ist eine Raupe. Und über die Pubertät ist man im Kokon. Und ob man am Ende als Motte oder als Schmetterling rauskommt, das liegt halt einfach nur an dem, was dir passiert und wie du selbst damit umgehen kannst.
Ja, ich find's gut, dass du erst Wurm und dann ganz schnell gemerkt hast, das führt nirgendwo hin.
Du bist ein Wurm. Wenn man dich in der Mitte durchschneidet, kannst du trotzdem weiterleben.
Du bist als Kind so ein Wurm. Und dann, wenn du erwachsen wirst, wird immer wieder was abgeschnitten. Und das wächst nach, aber ist halt nicht so mehr gut. So geil wie am Anfang. Und du denkst dir so, ich versuche jetzt mal lieber alles, damit mir nichts mehr abgeschnitten wird.
Ich finde Würmchen oder Wurm einfach auch eine geile, süße Bezeichnung für Kinder. Noch kleiner Wurm? Finde ich irgendwie süß. Genau wie Stöpsel. Finde ich auch toll. Ja gut, aber...
Kleines Äffchen.
Rattenjunge.
Na du kleiner Affe. Tanzmonkey.
Und ansonsten eine Sache, die ich gemacht habe, auf die ich im Nachhinein hätte verzichten können, das war jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ist jetzt auch eine Sache, wo ich sagen muss, nö, hätte jetzt nicht sonderlich Not getan, war LSD. Muss man nicht machen. Ist eine gute Sache für Leute, die das mögen, aber für mich nicht.
Habe ich leider keine Erfahrung mitgemacht.
Ist gut so.
Aber mein innerer Johnny Depp sagt natürlich, das kann man auch nach 30 noch gerne ausprobieren.
Das kann man auch nach 40 auch noch machen. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie du dein Leben verkürzen möchtest und was für eine psychischen Situation du gerade bist.
Ja, und ob ich meinen eigenen Weinberg habe.
Ja, ja. Ach so, noch eine Sache, die ich nicht empfehlen kann, Kryptowährung. Nicht einfach kaufen, informier dich vorher, wie das genau funktioniert. Habe ich schmerzlich festgestellt.
Ja.
Finanziell schmerzlich.
Ja.
Wirtschaftlich bedrohlich. Existenzängstlich. Na, also Bitcoins auf jeden Fall nicht, aber Dogecoins habe ich ein ganz gutes Gefühl bei. Da sollte man vielleicht mal früh jetzt mal einsteigen.
Ja, Markut auch. Markut ist ja groß auch an der Börse unterwegs. Gut, dass du es geschafft hast, Markut, diese Woche wieder da zu sein. Ja. Markut war ja die ganze Woche unterwegs. Der ist ja großer Trader.
Ja.
Großer Trader. Und hat in so einer südchilenischen Dogecoin-Mine gearbeitet und da die Dogecoins abgebaut.
Ja.
und ja, deshalb ist auch der Preis so hoch gestiegen gerade. Ne?
Ja, allerdings nicht, weil Snoop Dodge was gepostet hat. Ja,
Snoop Dodgy Dodge hat was gepostet und Elon Musk ist da irgendwie auch am Start.
Aber vor allem folgen die Leute auf Twitter ja Mark Hut, ja. Entrepreneur, Anthroposoph.
Ja, wie Mark Hut, wie ist dein Twitter-Ad? Sad irgendwas, ne? Irgendwas mit Sad.
Sad Boy M oder sowas?
Folgt gerne Mark Hut auf Spotify. Er heißt @ForeverSadBoy.
Auf Spotify auch gerne, aber vor allem auf Twitter.
Folgt ihm für die unglaublich guten Aktientipps, die er jede Woche abgibt. Sein Tipp diese Woche, alle Aktien kaufen. Da kann man nicht mit verkehrt liegen. Einfach alle Aktien kaufen, dann liegst du immer richtig.
Und nächste Woche wieder verkaufen, sagt er mir gerade, kriege ich gerade übers Ohr rein.
Ja.
Weil im besten Fall macht man Gewinn.
Ja, da macht man im besten Fall Gewinn. Ja. So spiele ich auch immer Roulette. Einmal alles auf alles.
Ja, wobei ich spiele Roulette ja immer so, es ist immer rot, außer es ist schwarz.
Ja, safe. Und ich würde sagen, damit gehen wir ganz kurz in die Werbung.
Jetzt kommt die Werbung.
Papa, was hast du denn da für eine Suppe gemacht?
Ja, das ist deine Hörsuppe von Talk ohne Gast.
Aber warum schillert die so?
Ja, weil da eine ganze Stange Pflanzenfett drin ist. Das ist super nahrhaft, damit du groß und stark wirst.
Aber ich will True Crime hören.
Ja, du machst jetzt erstmal schön dir die Hörsuppe in die Ohren. Und wenn du dann noch Hunger hast, dann darfst du auch einen True Crime Podcast hören.
Talk ohne Gast. Schmeckt nicht allen, aber macht satt.
Ja, Talk ohne Gast.
Ich weiß nicht, also irgendwie hat mir das als Werbung jetzt nicht so geschmeckt. Also die Idee ist nett, aber ich finde, da ist es auch ein bisschen läppsch, oder?
Ich finde es ja schön, dass sie uns was geschickt haben. Ich mag das ja auch immer, wenn wir so kleine Projekte auch von anderen befreundeten, aufstrebenden Künstlern so ein bisschen unterstützen können.
Total, ja. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht unser Style. So machen wir das nicht, oder?
Ja, eigentlich machen wir Werbung ja... Ja, ich finde schon, sie haben sich echt Mühe gegeben, so ein bisschen an unsere Qualität ranzukommen.
Aber es ist halt classy Radio, ne?
So. Ja, es ist halt zu radiomäßig. Und ich meine, Radio ist ja sowas von irgendwie 1980.
Ja, und wir sind 1997. Weißt du was? Ich würde sagen, wir machen nochmal eine eigene, oder?
Ja, wir machen jetzt nochmal unsere Werbung für Talk ohne Gast. Wenn ihr Zeit habt und wirklich gar nichts zu tun gerade, gerne mal reinhören in diesen Podcast. Warum man das tun sollte, hört ihr jetzt hier.
Jetzt kommt die Werbung.
Herr Doktor, er ist wach.
Danke, Schwester.
Mein Kopf.
Na? Moin.
Wo bin ich hier? Wo bin ich?
Sie sind im Krankenhaus. Schauen Sie sich doch mal um. Ich bin Ihr Arzt. Das sieht man zum Beispiel an diesem Kittel, den ich anhab.
Herr Doktor, was ist denn passiert?
Sie hatten einen schweren Unfall und Sie haben beide Beine verloren.
Was? Wirklich?
Ja, gucken Sie doch mal. Sie haben keine Beine mehr.
Oh mein Gott.
Ja, entschuldige, also mein Beileid.
Werde ich denn jemals wieder laufen können?
Nein, also Sie haben keine Beine mehr.
Aber im Sommer steht doch der große Marathon an.
Ja, den werden Sie jetzt nicht mitlaufen können, aber Sie müssen ja auch keinen Marathon laufen. Sie können ja genauso gut einen Marathon hören.
Ja, wie meinen Sie das?
Naja, Sie können ja jetzt ganz in Ruhe den Podcast Talk ohne Gast hören von Moritz Neumeier und Till Reiners.
Moritz Neumeier und Till Reiners, das sind doch diese beiden Top-Comedians, oder nicht?
Ganz genau. Und man kann sie jetzt auf Spotify hören. Bis zum Sommer kommen jede Woche zwei Folgen des Qualitätspodcasts.
Zwei Folgen die Woche? Herr Doktor, das ist ja besser als zwei Beine.
Das sehe ich genauso. Also viel Spaß mit Talk ohne Gast, dem Podcast mit der Extraportion Witz.
Talk ohne Gast.
Talk ohne Gast.
Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Denn wer braucht schon Beine?
Seien Sie froh, dass Sie nicht Ihre Ohren verloren haben.
Ja, Herr Doktor, da stimme ich Ihnen zu. Da muss ich gleich mal eine neue Folge hören.
Ich höre mit.
Ja, das ist unsere kleine eigene Werbung jetzt für Talk ohne Gast. Ich finde, sagen wir mal so, ich finde sie nicht unbedingt besser, aber es ist nochmal ein anderer Blickwinkel, den wir darauf werfen.
Also ich muss sagen, ich finde sie halt viel besser. Weil ich halt finde, dass wir auch viel besser sind.
Es ist mir in erster Linie einfach wichtig, weißt du, die fangen damit gerade an. Ja? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das ist ja so eine Sache, die wird ja gerade so ein bisschen sehr schnell aus dem Boden gestampft.
Ja, ja.
Und da, ich möchte das Projekt unterstützen, weil ich möchte auch gerne wissen, wo meine GEZ
hingeht. Da steht ja auch kaum Geld hinter.
Nein, gar nicht.
Und
überleg mal, wenn jeder Bürger 19,90 Euro GEZ zahlt, ne?
17,99
ist. Du, bei so Pfennigbeträgen mache ich ja gar keine Unterschiede mehr. Aber da muss man ja sich auch einfach mal überlegen, so viel läppert sich da nicht. Da bleibt ja kaum was zum Leben übrig.
Ja.
Die Redakteure, die da arbeiten bei der ARD, die wohnen ja auch in so Heimen.
Ja.
In so Stockbetten. Morgens um 8 raus, einmal Morgenandacht, einmal um den See und dann wird geschrieben.
Ich habe gehört, beim Öffentlich-Rechtlichen muss man im Büro leben und man wohnt in so japanischen Schlafkabinen,
ja,
wo man sich einfach reinlegt, wie so ein Tagessarg.
Ja, die haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja so aufgebaut wie Bienenvölker.
Ja.
Es gibt eine Königin alle anderen sind Arbeitsbienen.
Das stimmt. Und Moritz Neumann und Till Reiners sind Arbeitsbienen des Öffentlich-Rechtlichen.
Ja.
Und dementsprechend, auch so junge Startups muss man unterstützen. Die haben ja, ich meine, die stehen ja am Anfang, der wievielte Folge ist das? 200, 300? Ja,
maximal.
Die wissen noch nicht mal, wie man Mikrofon bedient. Also, aber ich meine, da können wir natürlich Hilfestellung geben.
Ja.
Wir geben da Hilfestellung, wie mein alter Sportlehrer immer bei den Mädels, beim Bock.
Ja.
So ein bisschen Hand immer
Müh. Wir wollen auch mal in das geile Fleisch greifen, nach dem
Hand
Motto.
Immer Müh zu tief.
Ja. Das ganz kurz, also wirklich raus aus der Ironie, muss man wirklich sagen, die hatten echt doll Probleme mit der Technik teilweise, ne?
Ja.
Also Till klang oft echt scheiße.
Ja, und da haben die das schon echt richtig doll lange gemacht. Und ich hab locker 20, 30 Folgen Talk ohne Gast gehört. Und jetzt aber, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so nicht mehr. Und damals war es immer noch so, dass sie sich teilweise einfach so das Handy vor dem Mund gehalten haben.
Ja.
Und so eine App hatten, die irgendjemand beim Öffentlich-Rechtlichen denen empfohlen hat, mit der die das machen können.
Trotzdem möchte ich auch nochmal dazu anführen, ja, qualitativ kann man da nochmal ein bisschen mehr, also auf jeden Fall von der Soundspur, kann man da nochmal mehr machen. Aber muss man auch andererseits sagen, die Punches fließen, der Gagsaft ist vollgeladen.
Ja.
Also ich höre ja eigentlich sonst keine Podcasts, aber ich vermisse die beiden so sehr, dass ich das jetzt mittlerweile höre. Und die sind schon echt auch sehr witzig. Und sie zahlen meine Miete, das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Ich finde halt, ja klar, ich meine, man kann jetzt beim Radio nicht wirklich gute Tonqualität erwarten. Aber ich finde es trotzdem super, dass sie es probieren, dass sie es machen. Ich mag die beiden natürlich auch total und ich finde sie sehr, sehr witzig.
Ja.
Hört es gerne, ihr habt wenig Zeit, dann hört lieber uns.
Ja, das E, also bei ihr, bei uns erwartet euch halt wirklich immer qualitative, gag-technisch qualitativ mehr als hochwertig.
Ja.
Dazu Meinungsbilder, die ihr so noch nie gehört habt.
Ja, vor allem halt Meinung. Vor allem halt Meinung und Empfehlungen. Und ihr könnt hier was für euer eigenes Leben mitnehmen, da bin ich fest von überzeugt.
Ja, es ist halt swaggy. Wir machen Swaggy-Content und die machen halt so ein bisschen News.
Gibt's eine Sache, für die du, was wären so klassische Dinge, für die du nicht Werbung machen würdest?
Waffen?
Ja, Waffen, logisch.
Oh ja, sorry, tut mir leid.
Ja, mach mal nicht, die offensichtlichen Sachen. Aber wann hast du mal Waffenwerbung gesehen? Also wo ist dir in deinem Leben Waffenwerbung begegnet, wo du so meintest, ah lustig, dass Ralf Schmitz Werbung für Heckler und Koch macht.
Ja, sehe ich, aber du darfst auch nicht vergessen, ich komme aus Eckernförde und Sauer und Sohn hatte da einen Stützpunkt, ne?
Ja, und also, da gab es viel Sauer und Sohn Werbung auch, oder was?
Also als ich Abi gemacht habe, wurde mir schon so ein Prospekt in die Hand gedrückt. Du willst gerne Sachen erschaffen, die Leute töten, komm zu uns. Aber könnte auch Bundeswehr gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, die Vergangenheit verschwimmt.
Ja. Tatsächlich für staatliche Sachen kommt es immer drauf an, ne? Also für Parteien zum Beispiel würde ich Werbung machen, sofern sie meinen Grundsätzen entsprechen.
Ja.
Also für die AfD würde ich nicht auftreten. Wobei doch, für die AfD würde ich auftreten, einfach nur, weil es fucking hilarious wäre.
Also aber auftreten, ja gut, aber so richtig Werbung machen? Ja klar, ich würde mir auch überlegen, ja gut, also Parteien finde ich allgemein echt super schwierig, da irgendwas zu machen. Da müsste man schon eigentlich eher politisch engagiert sein, finde ich.
Ich finde, Werbung für eine Partei kann man machen, sofern man sie auch kritisch hinterleuchtet, innerhalb der Werbung.
Ja,
ich fand zum
also
Beispiel,
wenn man jetzt nicht selber Parteimitglied ist oder so und das sowieso unterstützt.
Ja, total. Ja. Ich fand zum Beispiel, obwohl ich kein Fan vom Medium bin, die Werbung von der Bild gar nicht so schlecht, wo sie Promis rausgesucht haben, die dann Werbung dafür gemacht haben, finde ich erstmal schwierig, aber die konnten ja frei sagen, was sie wollten innerhalb dieser Werbebeiträge.
Ja.
Das fand ich eigentlich so gesehen ganz, ganz interessant als Konzept. Ich würde für die Bild keine Werbung machen.
Als Konzept verstehe ich, ja.
Ja.
Aber das wäre zum Beispiel auch eine Sache, für die würde ich keine Werbung machen. Für die Bild-Zeitung. Nestle.
Zuckerlimonaden. Ich würde für Cola, egal welche Marke, würde ich, glaube ich, zum Beispiel keine Werbung machen. Ich finde es viel zu geil, ich will davon nicht abhängig sein.
Also du würdest es nicht machen, weil du Angst davor hättest, dass du zu viel umsonst bekommst.
Ja. Ja. Stell dir vor, ich wäre das Red Bull-Gesicht. Ich wäre ja immer aufgekratzt und hätte nach einem Jahr schwere Magenschäden.
Ja. Vielleicht müssten wir uns, also das Ding ist, wenn man von Red Bull gesponsert werden möchte, muss man sich ja auch erstmal eine Extremsportart ausdenken.
Ja, Heavy Saufing.
Wir trinken Kastengewer, während wir aus der Stratosphäre fallen.
Schwieriger als man denkt, meine Schwieriger Freunde. Als man denkt.
Klingt erstmal super leicht.
Oh, doch, mir fällt tatsächlich was ein, obwohl ich gerne rauche, ich würde keine Werbung machen, also für Zigaretten würde ich, glaube ich, Werbung machen, wenn es halt meine Marke ist, aber ja. Ich würde keine Werbung machen, zum Beispiel für E-Zigaretten oder für Pfeifentabak oder Shisha-Kram oder sowas, weil ich finde es A, eklig und B, das sind immer so, gut, Pfeife nehme ich jetzt mal raus, aber prinzipiell ist das eine Einstiegsdroge, entweder du rauchst oder du rauchst nicht, aber wenn du damit so eine Eikos um die Ecke kommst, denke ich immer so, boah, was bist du denn für ein Affe? Da bin ich auf jeden Fall weit entfernt. Technikprodukte auch nicht.
Ja.
Weil die meisten Sachen, die, keine Ahnung, so Bluetooth-Kopfhörer und sowas benutze ich zwar selber, aber ich würde dafür keine Werbung machen, weil eigentlich gibt es immer Probleme mit der Scheiße.
Hm. Ja, bei mir nicht so. Also ich würde, sowas würde ich schon machen. Also ich sehe mich schon so, sowieso wie der Chanel in der Apple-Werbung rumlaufend, hey Siri, ne. Mhm. So, hey, wie ist das Wetter heute? Als hätte ich keine Fenster. So. Ah ja. Guck mal, jetzt geht ja auch direkt das Handy an.
Ich finde das gruselig. Ich finde das auch gar nicht gut. Ich finde auch sehr bedenklich, dass das gerade passiert ist, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber so funktioniert's ja. Das ist ja die Technik.
Hey Siri. Ah, guck mal, meine Stimme will er gar nicht, oder was?
Nee, meine will er.
Ah. Heutiges. Guck mal, deswegen.
Das ist der Befehlston. Das ist der Befehlston einfach. Das ist die Autorität. Das ist so eine angeborene Autorität, die hast du einfach nicht.
Ach Gott, jetzt geht's damit wieder los. Ja, okay. Gott, ich bin halt eher ein Mitläufer. Ich bin kein Macher. Also ist doch okay.
Gammamännchen.
Ja, ich schwimme halt gerne mit, weil ich gerne schwimme. Ich will nicht vorne sein und die Wellen brechen. Nee, ich will einfach nur gerne hinten. Ich bin ein Putzerfisch.
Ja.
Ich bin ein menschlicher Putzerfisch.
Menschlicher Putzerfisch. Ja, finde ich auch. Ja, ich finde, das Konzept Alpha-Männchen hat sich auch überlebt. Eher Beta, Gamma. Du bist ein Gamma-Männchen und ich bin ja aber auch kein Alpha-Männchen. Ich bin auch so eher Beta.
Ja, ich weiß nicht die Unterschiede, aber ich habe auch schon mal so eine Instagram-Statistik gesehen, was genau das sein soll. Und ich glaube nicht, dass das stimmt. Und dann erkenne ich aber viele Verhaltensmuster wieder und dann ignoriere ich es einfach, damit ich mich nicht schlecht fühle.
Liebe Möwis, wir haben es letzte Woche versprochen, wir empfehlen euch unsere drei liebsten, hört selbst. Unterschätzte Songs, regelmäßig, unregelmäßig, schlagen wir euch einen Song oder mehrere Songs vor, die unserer Meinung nach in eure Hörmuscheln gehören. Letzte Woche haben wir es versprochen, wir schlagen euch unsere drei liebsten Schlagersongs vor, jeweils.
Ja.
Und das machen wir natürlich diese Woche, weil versprochen ist versprochen, wie auch schon der Film von Arnold Schwarzenegger.
Der überhaupt nicht, der ist tatsächlich ganz gut gealtert. Ich habe den nochmal gesehen.
Ich war damals im Kino auf jeden Fall.
Ich hatte den auf Kassette und der lief rauf und runter. Okay, ich würde sagen, ich fange mal an. Es war für mich sehr, sehr schwer. Für die Leute, die jetzt schon länger zuhören, die wissen, ich bin ein großer Connoisseur des Schlagers von 1995. Und ich habe trotzdem einfach mal so mein Best of Three rausgesucht und ich steig mal ein mit einem Klassiker von Juliane Werding. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Ein sehr eingängiger Titel, geht auch immer flockig von den Lippen. Textlich großartig, hat trotzdem einen Party-Faktor. Man möchte immer sofort, man hört den Song einmal und kann sofort mitklatschen. Und natürlich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise emanzipatorisch sehr interessant. Juliane Werding aber der Song ist auf jeden Fall ein Meisterwerk und mein Top 3.
Bei mir auf Platz 3 ist Roland Kaiser, Amore Mio. Mm. Ich finde ja, Roland Kaiser per se hat natürlich ein paar Texte, wo man so sagen kann, ist Minimum fragwürdig.
Der König der Schweinigkeiten. Ne?
Ja, ein bisschen schlecht gealtert vielleicht. Ja. Früher alles total okay. Heute, weiß ich auch nicht. Auch der Song Amore Mio, muss man mal drüber nachdenken, ob das so okay ist, dass er praktisch darüber singt, hey, Frau, Trink nicht so viel, wenn wir unterwegs sind und mach dich nicht so frei. Aber wenn wir bei uns zu Hause sind und kein anderer Mann dabei ist, dann zieh dich gerne aus, Amore Mio.
Wer da also bei dem Song schon merkt, ja, das gibt mir etwas, ich gebe als Hausaufgabe mit, warum hast du nicht Nein gesagt? Auch von Roland Kaiser.
Ja, ja. Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen über
ganz
den Song.
Schlimm, ganz schlimm.
Aber musikalisch top. Also ist auch, ich finde es halt auch musikalisch eingängig. Halt richtig geil.
Ja.
Es ist so eine fast spanische Gitarre. Richtig gut.
Wir bleiben bei Titeln, die eigentlich versprechen, dass es einen anderssprachigen Text hat, aber am Ende ist es sehr, sehr deutsch. Ti Amo von Howie Carpendale, einer der größten unserer Schlagerszene. Tolle Texte, immer vorne am Zahn der Zeit dabei gewesen. Aber wenn er mit dem Refrain Ti Amo loslegt, das ist einfach alleine der Reim. Ti Amo. Das heißt, ich lieb dich so. Da merkt man doch einfach, da ist ein ganz großer Lyriker am Werk. Ja. Da können Tim Bensko und Philipp Poise, die können alle einpacken. Ja. Das ist Deutschpoeten. Das müsste eigentlich bei Spotify in der Deutschpoeten-Playlist sein.
Ti Amo, Ti Amo. Ich sag nur Ti Amo. Weißt
Ti Amo, Ti Amo, Ti Amo, Ti Amo. Ja, es ist, ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber bei mir fließen die Tränen, wenn Howie anstimmt.
Bei mir auf Platz 2, Hildegard Knef. Man sollte ja, also jeder kennt ja, für mich soll es rote Rosen regnen, auch natürlich mega, mega Song, unsterbliches Lied. Ich finde aber auch super, auch richtig geil gealtert, weil es voll der funky Song irgendwie ist, der macht auch heute einfach mega doll Bock.
Ja.
Ist im 80. Stockwerk.
Oh ja.
Einfach richtig, richtig gutes Lied, gerne reinhören.
Ja,
also
Hildegard,
im 80. Stockwerk Hildegard Knef.
Allgemein, ich finde, man muss nicht wissen, wer Bismarck war. Weißt, es gibt ja diesen Einbürgerungstest. Man muss nicht wissen, wer Bismarck war. Man muss nicht wissen, wann die DDR aufgehört hat. Man muss aber wissen, was die geilsten Hits von Hildegard Knef sind. Mhm. Das ist für mich wirklich relevant.
Ja, das ist deutsche Leitkultur.
Das ist für mich Deutschland. Ja. Howard Carpendale und Hildegard Knef. Das ist für mich Deutschland.
Und jeder weiß, wie sehr wir alle Deutschland lieben.
Ja,
hier im antifaschistischen Kampfpodcast Normale Möwe.
Meine Nummer 1 war auch ein Beitrag beim Eurovision Song Contest, als es noch eine Liveband gab, ein Liveorchester. Und die Texte auch noch in der Sprache der einzelnen Länder vorgetragen wurden. Und das ist von Joy Fleming. Ein Lied kann eine Brücke sein. Eines der wunderschönsten Lieder überhaupt, Joy Fleming. Meiner Meinung nach die deutsche Aretha Franklin. Sie springt einfach so lockerflockig ein paar Oktaven. Der Refrain mit Power vorgetragen, textlich auch wieder wunderbar, aber mit so viel Gefühl, mit so viel Spaß bei der Sache. Eine der wenigen KünstlerInnen, bei denen ich tatsächlich eine Träne verdrücken musste, als sie gestorben ist.
Dann mache ich weiter mit meinem Platz 1. Ich finde es einfach ein viel, viel zu guter Song. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein von Münchner Freiheit.
Oh, ja, starkes Ding.
Also ist einfach so, so gut. Und ohne Spaß, wenn das auf Englisch wäre, dann würde es genauso klingen wie so New Order oder so und würde auf jeder Untergrund-Indie-Rock-Party in Deutschland irgendwo laufen. Ist einfach ein extrem gutes Lied. Also ohne dich schaffe ich heute Nacht nicht ein, Münchner Freiheit. Ich lieb's einfach so doll.
Auf jeden Fall, ja. Und bevor jetzt hier irgendeiner von diesen selbsternannten Schlagerexperten um die Ecke kommt und sagt, warum ist Peter Maffay so wie so bist du nicht drin? Das hat einen Grund und das ist die Zeile: junges Mädchen, reife Frau und doch Kind. Das bist du. Und ich würde sagen, damit hast du dich selbst diskreditiert. Du Kasper.
Ja, alle diese Songs findet ihr selbstverständlich auf der unterschätzten Songs-Playlist auf Spotify.
Folgen.
Gerne folgen. Da sind jetzt einfach mal 6 Schlagersongs, ist auch noch drin.
Ich finde das geil. Ich muss ehrlich sagen, diese Playlist hat mich schon durch einige Abende getragen, wo man nicht so genau wusste, was mache ich jetzt an? Und da hat man das angemacht auf Shuffle und bisher waren, sagen wir mal, nur 20% unzufrieden mit der Musikauswahl.
Ja, ja. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Playlist. Gerne folgen. Unterschätzte Songs auf Spotify. Sehr divers, würde ich mal grob sagen.
Also ich meine, es gibt wenige Playlists, die man öffentlich bei Spotify nachgucken kann, wo auf einen Song von Peter Maffay dann auch einfach mal so läppsch ein Song von Slipknot folgt.
Ja, warum nicht?
Und das ist das, wofür wir einstehen, für eine diverse Gesellschaft, eine diverse Kultur, vor allem im Bereich Musik.
Ja, und im Bereich von Folgendem.
Der Drink der Woche, wie jede Woche testen wir hier Scheußlichkeiten, Köstlichkeiten aus aller Herren Länder eigentlich. Und dieses Mal hat uns etwas, hat uns ein Möwi diesen Drink zugetragen. Vehement, per Mail.
Mehrfach.
Ja, tatsächlich zweimal hintereinander. In der ersten Mail noch normal, in der zweiten Mail schon, sagen wir mal, mit ein wenig Druck. Und ehrlich gesagt ist mir ein bisschen peinlich, dass mir das nicht eingefallen ist. Denn es handelt sich um den Gin Borgward. Ein Drink, den man nicht kennt, weil er wurde erfunden von dem Autoren Julian Heun, ebenfalls Poetry Slammer, mit dem ich gut befreundet bin und den ich auch schon lange kenne. Und dieser Drink wurde erfunden von dem Protagonisten seines Erstling-Romans Strawberry Fields Berlin. Und benannt nach dem besten Auto, ja, der Meinung des Protagonisten, dem Borgward Hansa. Und er besteht aus 4cl Gin, am liebsten Tanqueray 10 Dings. Da ist irgendwie noch so ein Kreis dran, weiß okay. nicht genau, wofür ja. das steht. Man kann Bombay Sapphire nehmen, aber die blaue Flasche ist angeblich nur für die Leute, die halt Bauernfängerei betreiben. Dazu kommen 2cl Creme de Cassis, das wird aufgefüllt mit Soda und dann kommt man noch ein bisschen frische Minze rein. Dazu natürlich Eis, das ist ja selbstverständlich.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, genehmigen wir uns das mal. Der Gin Borgward, also Sodawasser, soll heißen Sprudelwasser.
Ja.
Minze, Creme de Cassis.
Und Gin.
Und Gin.
Bevorzugt halt Tanqueray.
Das muss man dann natürlich gut umdrehen. Umrühren. Besser nicht umdrehen.
Der Klassiker-Gag von du hast ein Bier in der Hand, wie spät ist es, ne?
Ja, ja.
Okay. Gut, ich würde sagen, das hat sich vermengt. Wir nehmen mal einen kleinen Zip. Ui.
Ja, ich verstehe die Begeisterung.
Mhm.
Vorteile. Was sind so klassische Vorteile von so einem Gin Borgward? Interessant auf jeden Fall. Das kann ich schon mal einfach vorweg schicken.
Ja, also erstmal, genau, es ist sehr interessant. Man hat einen frischen Atem und trotzdem, es ist halt der Effekt von Pfeffi, aber man fühlt sich nicht scheiße dabei, wenn man das trinkt.
Ja.
Sehr ungewohnt.
Es was ist sehr wirklich Spezielles. Ungewohnt. Vorteilsmäßig würde ich sagen, es hat die Süffigkeit eines Longdrinks und die Exklusivität eines Cocktails.
Ah, sehr, sehr schön zusammengefasst. Tatsächlich, ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja.
Genau das ist es.
Man kann den echt, ich glaube, wenn mir das jemand in die Hand drücken würde im Club beim Feiern, könnte ich den so auch so beim Tanzen irgendwie in der Hand halten und das Trinken könnte genauso gut, aber in so einer schönen, klassischen, wie wir in der High Society irgendwie in der Rooftop-Bar rumhängen
ja.
und eben so einen Gin Borgward irgendwie trinken, während ich auf den Nachthimmel gucke und mich frage, was denn das ganze Fußvolk da unten in ihren 9-to-5-Jobs alles nicht vollbracht haben heute.
Bitte, wir haben doch schon mal drüber geredet. Du meinst das Pack.
die Bourgeoisie.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, du hast es sehr, sehr gut getroffen. Es ist halt eine Kombination aus High Class und sagen wir mal Lower Middle Class, weil Gin ist jetzt auch nicht so das mega krasse Getränk, gerade dieser Tanqueray Number 10 oder wie der heißt, der ist erschwinglich, finde ich, für einen Schnaps.
Total.
Und Creme de Cassis ist auch erschwinglich, aber das kauft man sich nie, weil man das immer nur für so Spezialsachen braucht.
Ja.
Und dann mit der Minze und so, man hat das Gefühl, da prallen gerade Welten aufeinander im Mund.
Ich habe auch das Gefühl, es ist was Besonderes, aber es ist nicht so besonders, dass du irgendwie das Gefühl hast, oh, ich muss jetzt jeden kleinen Nipser irgendwie genießen, sondern hey, ja, kann ich auch gut nebenbei trinken, aber es ist trotzdem besonderer Geschmack.
Du kannst es aber auch mit jedem kleinen Nipser genießen. Ja. Das ist halt ganz geil, ne? Es gibt einem die Möglichkeit. Das ist kein 50 Jahre alter Whisky, wo man beleidigt wird, wenn man wenn man einen normalen Schluck trinkt, sondern es ist wirklich einfach. Du kannst den saufen, du kannst den nippen und er macht immer Freude.
Ja, er macht, was er soll. Ja. Nachteile.
Ich finde, das geht alles schon wieder so ein bisschen in den Geschmack rein. Nachteil. Muss ich nochmal kurz überlegen. Hast du direkt einen vielleicht sonst, damit ich erstmal...
Ich finde, also ein klassischer Nachteil ist jetzt gerade in so Corona-Zeiten, du willst den alleine zu Hause machen, du brauchst auf jeden Fall frische Minze, du brauchst Creme de Cassis. Es ist schon ein Cocktail irgendwie.
Ja.
Und den Kram musst du halt da haben, da musst du vorbereitet drauf sein. Ist kein spontan, ich gehe nochmal kurz zum Kiosk und besorg mir alles.
Ja, insbesondere wenn jeder Einkauf prinzipiell bedeutet, dass du sterben könntest.
Ja.
Runtergebrochen ist es das.
Aber das ist ja gerade generell so.
Ja.
Das ist ja auch gerade so, wenn du denkst, ich habe einfach Bock auf Pizzabrötchen.
Pizzabrötchen haben mehr Freunde von mir umgebracht als Krebs, meine Freunde.
Aber ja, ich finde halt, das ist halt so ein Nachteil, dass es jetzt so, dass du halt diese Ingredienzen brauchst. Aber er ist nicht schwer zu machen. So. Und ja, ich finde halt, man muss natürlich ein bisschen auf Minze stehen. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch so Leute, die mögen das nicht ganz so.
Ja, voll.
Ich finde, aber mit der Süße vermischt es sich ganz doll. Aber es ist halt jetzt nicht so minzig, wie man vielleicht glaubt.
Es ist halt so ein bisschen, ich mag das ganz gerne, deswegen komme ich damit klar. Aber der Drink hat an sich einen Touch von so Minzbonbons mit Geschmack. Weißt du, was ich meine? Es wirkt halt wie bisschen, so Fisherman's Friend Cherry oder Cassis halt in dem Fall. Ja, muss man mögen.
Ja, so ein bisschen. Ja, die Minznote muss man mögen. Ich finde, die Minznote überschattet jetzt nicht alles.
Nee, es
sie ist dabei.
Ja, ja.
Aber wenn man jetzt so Minze gar nicht mag, wäre schon blöd.
Mhm.
Aber ich meine, das ist ja immer so. Also ich meine, wenn du irgendwas mit O-Saft hast und du magst keinen O-Saft, ja dann gute Nacht, dann ja. Brauchst du auch nicht trinken.
Ja.
Aber ich finde, ich meine, Minze ist ja schon was Spezielles.
Also ganz kurz, eigentlich runtergebrochen sind alle Nachteile, die wir bisher an diesem Drink erkennen konnten, auf den geschmacklichen Duktus runterzuweisen und wir haben keinen direkten Nachteil für den Drink an sich gefunden,
nee,
oder?
Nee, eigentlich nicht. Außer halt, du brauchst ja den Kram zu Hause.
Ja.
Ist nicht so einfach zu machen.
Es wird halt dieser Gin empfohlen. Ich bin gespannt auf direkte Tests von unseren Möwis, die das halt mit schlechten Gin ausprobieren. Weil Creme de Cassis, muss ich auch dazu sagen, ich habe einfach Creme de Cassis gekauft, weil das war die einzige Flasche. Ich glaube, da gibt's gar nicht so viel Auswahl.
Ja, ich finde, wir könnten eigentlich direkt zum nächsten Punkt gehen, und zwar das Aussehen.
Und das ist nämlich einfach hammermäßig, wie sich das so aufeinander schüttet, dann langsam vermischt, dann verrührt man es mit den Stängeln Minze drin, zwei Eiswürfel, es sieht unfassbar schön aus.
Es ist eine Komposition.
Ja.
Ist eine Komposition, viel mehr geht nicht, ne?
Ja, es ist Rachmaninoff, das zweite Pianokonzert, für mich als Drink.
Okay, ich finde, dann machen wir direkt weiter mit Geschmack.
Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich find's einfach sehr gut. Ich find's wirklich einfach, mir fällt kein Negativpunkt auf.
Es hat so viele Vorteile, weil es ist besonders, aber nicht penetrant.
Mhm.
Es ist zum Genießen, aber nicht so, dass du es nicht auch kippen könntest, wenn du wolltest.
Voll.
Es hat sozusagen es hält sich sozusagen die Waage mit dem ganzen Kram, wo man so normalerweise denkt, ja, es ist total zum Genießen, voll schön. Und das hat normalerweise den Nachteil, dass du das jetzt nicht einfach so nebenbei trinken kannst.
Ja.
Oder es ist total erfrischend, dann hat es aber eigentlich den Nachteil, dass es dadurch nicht so geschmacklich nicht so intensiv ist.
Ja, voll.
Oder sowas, ne? Aber das hält sich so voll die Waage. Es ist geschmacklich intensiv, aber auch nicht aufdringlich.
Genau, es ist wie ein, es ist das perfekte Parfum. Eigentlich. Es ist intensiv, aber nicht aufdringlich.
Ja.
Man weiß sofort, woran man ist.
Ja.
Ich finde den Geschmack wirklich hervorragend. Er schmeckt wunderbar.
Perfektes Parfum finde ich ist ein guter Vergleich, weil bei einem richtig, richtig guten Parfum ist es so, du hast es gerade aufgetragen und Leute sagen, oh, du riechst gut. Und wenn du ein schlechtes Parfum aufträgst, sagen die Leute, du bist aber einparfümiert.
Ja, du bist eingedieselt. Ja, voll.
Und das ist halt nett gesagt für oder es ist gerade penetrant, wie du gerade riechst. Das ist vielleicht jetzt in einer Stunde besser oder in zwei. Aber so ein gutes Parfum sagt halt einfach, du riechst gerade gut. So.
Und ich finde aber auch ganz interessant, das hatte besagtes Möwi, das uns den Drink auch nochmal geschickt hatte, auch nochmal dazugegeben, du musst nicht Creme de Cassis nehmen. Du kannst auch einfach Johannisbeersaft nehmen, wenn du es nicht so sprittig magst. Also es schmeckt überhaupt nicht sprittig. Aber du kannst ihn halt entschärfen, wenn du das zum Beispiel als Welcome-Drink haben möchtest oder so.
Ja, ja.
Der ist wirklich ein klassischer Allrounder in so Partysituationen. Du kannst ihn immer haben.
Ja. Bedeutung, was für Leute sollten so ein Getränk trinken?
Ich denke sofort an Journalisten, die sich in Hinterräumen von Bars treffen mit ihren engen Freundinnen, um dort Poker zu spielen.
Journalisten-Pokerrunden.
Ja,
das ist warte, etwas, was mich, in meinem Kopf gar nicht stattfindet.
Ja, und lass mich dazu ausholen, weil das ist nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, genau die Situation, wo der Hauptcharakter aus diesem Buch das immer trinkt.
Ja? Ja. Ach so.
Also okay. so ein bisschen, er trifft sie mit seinen Freunden, aber das ist so the state of mind. So.
Ja. Ja, vielleicht soll ich das Buch auch mal lesen. Julian, schick mal Buch.
Julian, mach mal Buchschickung. ansonsten, also ich finde tatsächlich, das passt zu einem Journalisten. Es ist fancy, aber auch nicht aufdringlich, nicht doll. Es passt schon sehr zu diesem gesamten Journalismusbereich.
Ich finde vielleicht durch das Besondere ist es so ein bisschen hipstermäßig, klar. Ja. So ein bisschen weltmännisch-großstädtisch, sage ich jetzt mal so.
Er ist benannt nach dem ein Auto von einer Firma, die es seit 1979 nicht mehr gibt.
69.
Also ich meine, wie doll Hipster kann etwas sein? Und da ist auch der nächste Punkt, der Hauptcharakter in diesem Buch hasst Hipster, ist aber selbst die Verkörperung eines Hipsters.
Ja. Also so wie ganz Berlin.
Ja, ziemlich genau das. Er ist Kreuzberg.
Ja, ich finde das gar nicht so falsch, auch wenn ich diesen Journalisten-Aspekt jetzt gerade gar nicht so verknüpfen kann. Liegt vielleicht auch, weil ich das Buch nicht gelesen habe. Ich finde aber, es ist so ein Hipster-Ding vielleicht. Besonders, aber jetzt auch nicht zu fancy, so dass du es halt trotzdem irgendwie in einem selbstgestrickten Wollpulli irgendwie trinken könntest.
Wobei das eigentlich ein ganz interessantes Projekt wäre, ne?
Ja. Ja, finde ich gut. Coolness-Faktor.
Ich finde es wirklich cool. Also A, dass ich Julian hat das Buch mit 18 geschrieben und mit 23 veröffentlicht. Und dass ein 18-Jähriger sich das schon ausgedacht hat, finde ich schon sehr, sehr swaggy.
Ja.
Weil der Drink ist echt cool. Kann man nicht anders sagen.
Voll. Und es ist ja auch nicht einfach nur, wenn man jetzt die Geschichte kennt und aus dem Buch und bla bla bla, es ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein Buchdrink, den irgendein Charakter trinkt und dann trinkt man den so, boah, krass.
Ja.
Das muss ein harter Kerl sein, dass er dieses Getränk trinkt, sondern es ist einfach halt echt gut. Also es schmeckt richtig doll lecker.
Ja. Ich find's mega geil. Also ich find's wirklich, also Coolness-Faktor ist für mich volle Punktzahl.
Okay.
Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und es ist am Ende sogar etwas geworden.
Ja. Ich glaube, dann haben wir neuen Spitzenreiter, ich bin mir nicht sicher.
Oh.
Dann haben wir neuen Spitzenreiter beim Drink der Woche. Ich kann dieses Getränk aber wirklich, muss ich jetzt auch ehrlich dann auch sagen, ausnahmslos weiterempfehlen. Also es ist halt wirklich so, wo ich jetzt sagen würde, das ist was für jeden, was auch immer du bist, kannst du immer trinken.
Hauptsache, du kannst trinken.
Ja, hauptsache aus dem Mund. Dann immer rein. Wirklich, also ich wüsste nicht, was man jetzt so nachteilsmäßig einfach sagen sollte, ja, nee, für dich ist das nix.
Ja.
Also es ist einfach wirklich, wirklich gut. Und so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Gin Borgward, benannt nach dem Borgward Hansa und dem Protagonisten des Buches nachzuurteilen, das einzig wahre Auto, bestehend aus Gin, Cassis, Soda und Minzblättchen, eine Gesamtwertung von 5,6 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
5,6 könnte Spitzenreiter sein. Ich glaube, wir waren schon mal bei 5,7.
Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei.
Wir trinken immer so viel, dass ich immer solche Kleinigkeiten immer vergesse, ehrlich gesagt. Und ich gucke auch zu selten auf der Homepage nach.
Ehrlich gesagt, ich habe seit, glaube ich, 2 Monaten unsere Drinks der Woche nicht mehr eingetragen auf der Homepage.
Da wünsche ich dir viel Spaß beim Nachhören. Wobei,
am Ende wird das... Ich habe das alles in meiner Notizen-App und ich nehme es mir seit Wochen vor, das zu machen. Ich glaube, hier, also auf der Homepage fehlen locker 20 Drinks der Woche. Ich mache das die nächsten Tage, dann könnt ihr vielleicht auch für euch einen Grund, nochmal auf normalemöwe.de zu gehen.
Und in den Shop zu gucken.
Und unser Buch zu kaufen, unseren Flachmann oder eins unserer T-Shirts.
Es gibt ja aktuell tatsächlich noch T-Shirts tailliert.
Ah, naja, wir müssen uns mal was Neues ausdenken vielleicht.
Ja, aber Flachmann und Buch... Immer toll, freut sich auch Mutti, Opa, Oma drüber.
Kann ich gerne empfehlen. Ansonsten, wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet, aber uns trotzdem nahe sein wollt, wir streamen unsere 100. Folge Normale Möwe live im Internet. Link wird nachgereicht, aber es gibt eine Facebook-Veranstaltung, wo man auf interessiert oder teilnehmen klicken kann und dann wird dort der Link erscheinen.
Yes.
100 Jahre Normale Möwe ist die Facebook-Veranstaltung. Live aus Hannover.
aus, ja, für mich eigentlich vielleicht die schönste Stadt Niedersachsens. Und da kann man wirklich einiges erleben.
Hannover war ja auch im Gespräch, die neue Hauptstadt Deutschlands zu werden und ist auf Platz 43 dann leider gescheitert.
Leider aber auf Platz 43.
Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
So knapp. Ansonsten kann ich sagen, das ist eine Sache, auf die man sich freuen kann. Ansonsten am 26. Februar kommt ein Song der großartigen Gruppe Die Katastrophe raus. Gerne folgen auf Spotify. Unterschätzte Songs-Playlist folgen. Was fällt mir noch ein? Haben wir sonst noch irgendwas, was wir loswerden müssen?
Nee, ne? Ich glaube, das Letzte, was wir loswerden müssen, ist das Ende dieser Folge.
Ah ja. Wollten wir nicht auch mal nächste Woche irgendwann live gehen auf Instagram?
Ja, das können wir eigentlich ganz gut machen, ne?
Ja, lass mal nächste Woche live gehen auf Instagram. Folgt uns auf Instagram und dann sagen wir euch wann.
Ja, also ehrlich gesagt, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt meinen Kalender raussuchen würde, oh, das wird alles ganz schlimm in die Hose gehen. Da würde ich wahrscheinlich sowas wie 11 Uhr morgens an einem Donnerstag vorschlagen. Oder
ja,
sowas.
Ja, ich glaube, ich habe Samstag Zeit.
Wir beenden diese Folge, wie jede Folge, mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Und dieses Mal von Mildred Harnack oder Mildred Harnack, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Sie war eine amerikanisch-deutsche Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin und war im Widerstand während der nationalsozialistischen, ich würde mal sagen, Besetzung
Deutschlands. Ehrenfrau.
Ehrenfrau. Sie ist 1943 hingerichtet worden als Widerstandskämpferin von den Nazis und ihre letzten Worte sollen gewesen sein. Und ich habe Deutschland so geliebt.
Ja, wir auch.
Das passt sehr gut zur aktuellen Zeit, würde ich sagen, oder? Ciao, ihr Lieben.
Deutschland, eins meiner Top 300 Länder auf der Welt. Liebe Grüße an alle. Macht's gut, ciao.